Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Dienstag, den 8. Juli. Wenn ihr natürlich reinhört, haben wir Dienstag, nee, haben wir Mittwoch, den 9. Juli dann. Und ja, an der Börse, es überschlagen sich weiter die News aktuell wieder so ein bisschen Zöllen-Thema. Gab es jetzt schon die ersten Aufschiebungen wieder. 1. August ist nun Stichtag. Ist ja auch so, wie wir es eigentlich schon so die letzten Folgen immer vermutet hatten, dass wir hier eine Aufschiebung sehen werden. Gegen die ersten Länder wird allerdings auch schon wieder geschossen, also Japan und Südkorea sind gerade so im Fokus. 25% Zölle sind da ein Thema. Auch so Länder wie Myanmar waren da mit dabei. Also, das sind jetzt wahrscheinlich nicht so die ganz wichtigen. Aber ja, Japan und Südkorea, das sind dann doch schon Länder, die wieder eine deutlich höhere Relevanz haben. Südafrika war noch mit dabei. Aber wir haben es ja auch gesagt. Also ich glaube nicht, dass das die Märkte aktuell groß beeindrucken wird. Und es sind aktuell halt andere Nachrichten, die weiter die Kurse treiben. Also es ist ja weiterhin zumindest mal bis Stand jetzt recht gut gelaufen im Tech-Sektor. In anderen Sektoren, ja, gibt es weiterhin noch deutliches Aufholpotenzial. Im Konsumbereich, Gesundheitsbereich gibt es doch wirklich einige Aktien, wo man sagen kann, die könnten auch mal wieder nach oben kommen oder ja, mal wieder ein bisschen Performance zeigen. Deswegen haben wir heute auch ein paar Aktien, also Aktien, die potenzielle für die Ewigkeit sind, die wir aktuell ganz interessant auch bewertungstechnisch finden, auf den Niveaus mitgebracht. Und natürlich auch noch so ein paar andere News, die wir mit dabei haben. Es gibt unter anderem wieder im AI-Sektor eine sehr große Übernahme im Multimilliardenbereich. Und auch noch, ja, wie immer ein bisschen Tesla mit dabei, ansonsten noch ein paar andere AI-News. Aber jetzt gehen wir erstmal wie immer so auf die aktuelle Lage rein. Was beherrschten so aktuell die Märkte? Erzähl mal.
Genau, man hat zumindest erstmal am Freitag gemerkt, dass ohne die US-Börsen nichts geht, nichts los ist. Also die Weltmärkte hängen einfach am Tropf der USA. Wenn da keine Impulse kommen, dann dümpelt das hier umher. Deswegen war Freitag echt tote Hose am deutschen Markt. Und die Hoffnung war da, dass am Montag wieder neue Impulse kamen. Es kamen auch Impulse, allerdings nach unten durch. Du hast ja gerade eben schon gesagt, so ein bisschen wieder aufflammende Ängste bezüglich Zöllen. Positiv ist, dass jetzt die Deadline nach hinten verschoben wurde auf den 1. August. Negativ ist aber, das erinnert einen so ein bisschen an die Schule. Früher, wenn man versetzungsgefährdet war, gab es dann die Briefe nach Hause geschickt zu den Eltern. So hat Donald Trump auch die Briefe gestern verschickt. Und ich habe die über einmal durchgelesen, aber ich glaube, das war an Südkorea. Das ist unfassbar, wie das geschrieben ist halt auch einfach. Dass die USA ja so nett sind, dass sie nur 25% Zoll nehmen und wenn die auf die Idee kommen, da irgendwie Gegenzölle zu erheben, dann wird das direkt auch wieder draufgeschlagen und so weiter. Also sehr, sehr verzwickte Lage jetzt wieder zwischen den USA und Japan und aber auch zwischen den USA und Südkorea. Ich glaube, Donald Trump hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass die Japaner eine sehr harte Nuss sind und sehr schwierig ist, mit denen zu verhandeln. Die kommen da nicht wirklich vorwärts und jetzt eben der 25% Zollhammer. Aber ich bin mal gespannt, ob es da jetzt Gegenmaßnahmen gibt oder ob man sich da doch nochmal zusammensetzt. Ist ja auch ganz interessant. Die EU ist ja auch weiter am Verhandeln und das Problem ist einfach, die EU, viele Länder, viele verschiedene Interessen, so ein paar Länder wollen unbedingt einen Deal machen mit den USA, weil sie halt sehr viele Waren ja auch in die USA exportieren. Andere Länder warnen aber auch davor, dass so ein schlechter Deal eben alles andere als gut wäre für die EU. Denn der Deal fand ich auch irgendwie mit Vietnam, der hat sich jetzt nicht mal gut angehört für Vietnam. Ne? Die USA kriegen vollen Zugang zum Markt, aber Vietnam zahlt ziemlich hohe Zölle, aber auch Großbritannien, war alles irgendwie so halbgar. Und das, was die USA bisher wohl anbietet, sind auch irgendwie nur so halbgare Sachen, nichts dann richtig Festes irgendwie, also sehr, sehr schwierig und die EU ist da richtig zerrissen, aber Donald Trump hat denen was jetzt vorgesetzt und sagt, hier friss oder stirb so ungefähr. Also die wollten ja, glaube ich, eigentlich bis morgen zu Ende gehandelt haben, dass dann da was steht an einem Handelsdeal, aber ob das jetzt noch funktioniert oder was dann passiert, sehr, sehr schwierig. Zumindest hat die EU aber kein blauen Brief von Donald Trump bekommen. Das wurde gestern auch positiv gesehen. Deswegen waren die deutschen Märkte gestern auch deutlich im Plus. USA allerdings gestern, ja, ich sag mal normale Gewinnmitnahmen, ich glaube, so kann man sagen, 0,8%, 0,9% im Minus, jetzt auch nichts Dramatisches, aber nach dieser Rallye jetzt so ein bisschen mehr Gegenwind wieder in Sachen Zöllen, Handelsdeals, Gewinnmitnahmen. Aber angeblich, das haben sie aber auch schon, wir sagen es ja jede Woche, angeblich sollen jetzt aber auch einige Deals verkündet werden, müsste ja diese Woche dann kommen. Ich denke mal, mit Indien wird irgendwas kommen, so eine Art erster Deal soll da kommen, also eine Rahmenvereinbarung, aber dann wird auch wieder weiter verhandelt, also man hat so das Gefühl, auch die USA selbst hat das sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt mit den Verhandlungen, weil wirklich vorwärts gekommen sind sie jetzt in den vergangenen Wochen ja mit eigentlich fast keinem Land. Ne? Also es ist, selbst diese Vereinbarungen mit Großbritannien, das ist irgendwie alles sehr wischiwaschi. Also schauen wir mal. Ne? Also aber es ist zumindest so, dass diese ganz, ich weiß gar nicht, wie hoch die Zölle waren, die waren noch teilweise 80%, 90%, 100% da auf dieser Tafel, die er mal gezeigt hat. So schlimm ist es jetzt nicht. Ne? Also Thailand 36%, Indonesien 32%, viele andere Länder hier wie Tunesien, Malaysia, Kasachstan 25%. Und ja, also deswegen, das sorgt jetzt zumindest nicht für einen Crash, aber schön ist es trotzdem nicht. Ne? Also vielleicht gibt es ja auch nochmal einen heißen Sommer, was dieses ganze Thema angeht. Ich würde es auch nicht von der Hand weisen. Aktuell ist der Markt noch recht entspannt, aber kann sich auch nochmal ändern. Deswegen würde ich auch so ein bisschen, es ist ja eh so ein bisschen Sommerflaute, wenig Umsätze, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist aktuell.
Ja, das stimmt. Also interessant bleibt's weiter, aber ja, so jetzt, so diese großen marktbewegenden News waren jetzt so die letzten paar Tage nicht mit dabei, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie gesagt, es gibt weiterhin vor allem im Tech-Sektor halt viele Nachrichten. Ja. Jetzt ist bekannt geworden, CoreWeave übernimmt Core Scientific. alleine schon wegen dem Namen macht das natürlich ja, Sinn.
Der Name passt einfach, die übernehmen wir.
Ja, und sie haben sich jetzt entschlossen, sie behalten beide die erste Hälfte vom Namen, nennen sich jetzt Core. Nee, Quatsch. Also 9 also. Milliarden soll dieser Deal kosten. Es wird aber alles in Aktien bezahlt. Also sprich, der Aktionär bezahlt die Zeche dann. Das ist was, ja, fände ich als Aktionär dann natürlich nicht ganz so stark, wenn man da sozusagen so extrem verwässert wird und die Company quasi gar nichts davon irgendwie selber trägt. Ja, sowas ist irgendwie oft nicht so ganz gerne gesehen. Michael kann bestimmt noch gleich was zum Kurs dann sagen auf die Nachricht hin. Also CoreWeave ist ja so ein Anbieter sozusagen von, man könnte sagen, so von Rechenleistung. Also die betreiben eben Rechenzentren, die eine Spezialisierung auf KI dann eben haben. Die verwenden halt vor allem auch die Nvidia-Grafikprozessoren und das nutzen dann Unternehmen, also die vermieten das sozusagen, die Rechenleistung an beispielsweise Microsoft, OpenAI oder eben auch eine Meta, die mit dabei sind. Und das Unternehmen, das CoreWeave jetzt übernimmt, also Core Scientific, die sind sozusagen der Vermieter. Also man könnte jetzt sagen, sie können jetzt ab sofort mietfrei leben. Das haben sie auch selber gesagt, tatsächlich die nächsten 15 Jahre, also unter der Prämisse, der Deal geht durch, würden sie dann mietfrei sozusagen die Rechenzentren betreiben können. Ja, aber 9 Milliarden sind halt 9 Milliarden. Das ist schon ein wirklich extrem hoher Preis natürlich dafür. Es zeigt aber eben auch, da wird es mit Sicherheit noch die ein oder andere Übernahme geben in dem Sektor, also auch so ein bisschen Marktbereinigung, wie man so schön sagt, ja. Aber Michael kann euch vielleicht noch ein bisschen mehr auch zu CoreWeave erzählen, ansonsten, ja, genau.
Ja, also ich habe gerade mal geschaut, es gab einige Analystenkommentare auch direkt dazu. Stifel hat jetzt heute Morgen von Kaufen auf Halten abgestuft. Ich denke mal, das liegt vor allen Dingen daran, dass die diese doch starke Verwässerung kritisieren. Ich meine, 9 Milliarden Übernahme, CoreWeave hat jetzt eine Marktkapitalisierung so von so 75 Milliarden. Die Aktie kam gestern dann noch zeitweise unter Druck, hat auch im Minus geschlossen, aber hatte sich auch von den Tiefs wieder erholt. Von daher sieht es weiter ganz gut aus. Ich kann vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu CoreWeave allgemein sagen. Wir hatten ja auch mal die Aktie besprochen, als sie dann in die Börse gekommen ist. Sie kam ja dann recht tief rein. Ich erinnere mich noch irgendwie, das war dann das untere Ende oder musste sogar die Spanne gesenkt werden. Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall wurden ja auch deutlich weniger Aktien ausgegeben als geplant. Und dann gab es am Anfang so einen kleinen Pop mal in der Aktie. Und dann ging es aber erstmal wieder deutlich nach unten. Und im April hatte die Aktie dann wieder so ein Tief in der Nähe des Ausgabekurs von $35. Und dann auf einmal, und das war natürlich dann auch mit der Erholung am Gesamtmarkt, aber dann auch die Zahlen aus dem ganzen Sektor mit KI-Infrastruktur, die Nvidia-Zahlen und so weiter, hat die Aktie sich vervielfacht von $35 auf fast $190. Aktuell steht sie so bei $161. Aber für mich ist das echt so eine Aktie, die würde ich mir niemals ins Langfristdepot packen, ganz ehrlich, ne? Denn es ist irgendwie so mit heißer Nadel gestrickt. Das Geschäftsmodell basiert ja darauf, dass sie einfach von Nvidia die neuesten GPUs kaufen. Ich glaube vor allen Dingen von Nvidia, die sind ja auch beteiligt. Die packen sie dann in Rechenzentren und das wird dann eben an andere Kunden vermietet. Unter anderem an ChatGPT und was weiß ich, wer da alles Kunde ist. Das funktioniert natürlich so lange, solange es einfach massive Nachfrage nach Rechenpower gibt. Aber es werden ja gerade schon so viele Rechenzentren gebaut und auch die großen Hyperscaler, die bauen ja gerade ohne Ende aus. Und wenn es irgendwann passieren sollte, dass die dann CoreWeave weiter die Rechenzentren baut und die kriegen sie nicht mehr komplett ausgelastet, dann kann dieses Geschäftsmodell, das Pendel kann halt massiv in die andere Richtung schlagen. Denn die geben ja Milliarden von Milliarden Dollar für die GPUs aus von Nvidia. Da kostet ja einer, hier kostet ja Millionen Euro oder Milliarden Euro, da so Rechenzentren auszustatten. Und das Problem ist einfach, bei dem Geschäftsmodell, kennt ja jeder auch selber, ne? Du kaufst dir irgendeinen Rechner, nach 3 Jahren ist das Ding ja irgendwie wertlos oder auch Handys und so weiter. Wenn jedes Jahr eine neue Version rauskommt einfach, dann sind die alten iPhones eben deutlich weniger wert. Deswegen gibt es ja diese Abschreibungszyklen von, keine Ahnung, je nachdem, man weiß es nämlich gar nicht genau. Wie schnell schreibst du überhaupt diese KI-Hardware ab? Ich glaube, bei CoreWeave, ich habe vor ein paar Tagen sowas gelesen, die sind da sehr, sehr viel entspannter und schreiben dann diese ganzen CPUs, GPUs viel, viel länger ab. Und dadurch haben sie natürlich viel weniger Druck jetzt auf die Bilanz, auf die G&V in den nächsten Jahren. Aber eigentlich sind diese Chips halt viel schneller eigentlich gar nichts mehr wert, weil die Kunden, die bei CoreWeave dann Rechenleistung mieten, die wollen natürlich die neuesten Blackwell haben. Jetzt zum Beispiel Blackwell Ultra kommt dieses Jahr raus. Nächstes Jahr kommt, glaube ich, Rubin raus oder wie er heißt. Also da gibt es ja jedes Jahr jetzt eine neue Version. Früher war es ja alle 2 Jahre und jetzt gibt es eben jedes Jahr eine neue Version. Das heißt, wahrscheinlich sind diese ganzen Hopper-GPUs oder bald auch die normalen Blackwell gar nicht mehr so wirklich gefragt. Ja, und wenn sie die dann nicht mehr auslasten und die dann doch schneller abschreiben müssen, dann kann das für ordentlich Gegenwind sorgen. Also sollte man auf jeden Fall mal beobachten. Ich glaube, das ist so eine Aktie, wenn es gut läuft am Markt und die Nachfrage hoch bleibt, das kann sie ja vielleicht auch noch bleiben, paar Quartale, dann kann das Ding weiterlaufen, aber wenn da mal ein Quartal kommt mit einer Enttäuschung, dann ist das so eine Aktie, die kann, glaube ich, 30% runterscheppern mit einem Gap über Nacht oder so, ne? Deswegen ist es für mich, ja, also vielleicht als Zock okay, aber Langfristdepot, das wäre mir viel zu heiß.
Ja, aber Thema Langfrist, da gibt es jetzt auch wieder interessante Nachrichten. Elon Musk will eine eigene Partei gründen, woraufhin die Tesla-Aktie erstmal wieder deutlich Richtung Süden gewandert ist. Jetzt fragen wir dich doch mal, du hast ja im Langfrist-Depot.
Ja.
Ja, wie gehst du jetzt mit der Nachricht um? Weil ja bisher bekannt war, immer wenn sich Elon Musk auf andere Themen interessiert, kam es auch gefühlsmäßig so Tesla nicht wirklich zugute, aber
Ja.
vor allem auch der Kurs ist immer extrem stark nach unten gekommen. Bleibst du da weiter im Langfristdepot an Bord oder wie ist dein Plan jetzt
Ja,
da?
also aus Trading-Sicht muss ich es echt sagen, ich habe sie auch nicht als Trade, würde ich sie jetzt aktuell nicht anfassen einfach. Ich glaube, diese Meldung jetzt vom Wochenende, da sind viele so Langfristinvestoren richtig abge F Punkt Punkt Punkt, weil man hatte ja schon bei den ersten Eskapaden gesehen jetzt gegen Trump, was für Auswirkungen es hatte. Und danach dachte man irgendwie, okay, er hat es gelernt. Er hat sich ja dann doch irgendwie wieder versöhnt mit Donald Trump oder zumindest den ganz großen Beef beendet. Und jetzt einfach wieder sowas nach kurzer Zeit. Der Lerneffekt ist bei null. Da fragt man sich halt wirklich, ja, wieso gibt er sich das? Er hat gesagt, er kümmert sich jetzt wieder mehr um Tesla und jetzt auf einmal eine eigene Partei zu gründen. Kann sich ja vorstellen, wie das Feedback da war von den Republikanern, von lächerlich über, der ist komplett entgleist, hat Donald Trump gesagt, oder ist jetzt komplett verrückt geworden. und so weiter. Und man darf ja nicht vergessen, Tesla und auch SpaceX, die hängen an Subventionen der Regierung, an Regierungsaufträgen und so weiter. Also Elon Musk muss ja auch wissen, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Ja? Trotzdem scheint es ihm egal zu sein. Ja? Und ich glaube, diese Erkenntnis sorgt jetzt doch bei vielen jetzt für so ein bisschen nochmal größere Ernüchterungen oder die werfen jetzt das Handtuch. Denn wenn er das jetzt wirklich durchzieht und dann jetzt wieder so einen Nebenkriegsschauplatz aufmacht, das ist nicht gut für den Kurs, aber man muss mal, also ich halte jetzt meine Aktien, aber dieser Rücksetzer ist für mich jetzt kein Grund, da irgendwie nachzukaufen oder so, ne? Denn es ist mir auch, es ist halt einfach unberechenbar. Ich glaube, langfristig ist es weiter eines der spannendsten Unternehmen, jetzt auch hier mit Thema Robotik und so weiter, autonom fahren, ob das jetzt, wie schnell das klappt, wird man mal sehen. Aber wenn natürlich jetzt, ja, da jetzt noch von Regierungsseite viel Gegenwind kommt und da in der Steine in den Weg gelegt werden, dann ist das sehr, sehr bitter, ne? Also kurzfristig sieht es dann mal wieder nicht gut aus, ja. Und auf der anderen Seite haben wir ja die schwachen Absatzzahlen weiterhin. Es gab halt so ein kleines Licht am Ende des Tunnels, aber wirklich gut laufen tut's nicht, ne? Also es ist, bleibt da wirklich, ja, man, also als Tesla-Aktionär musst du wirklich einiges abhaben. In den USA gibt es ja viele, die würden da durchs Feuer gehen für Elon Musk. Finde ich völlig absurd, würde ich niemals machen, ne? Denn er hat ja natürlich einen kleinen Knacks, hat er schon, muss man einfach sagen. Und ich halte jetzt meine Stücke, selbst wenn die auf Null gehen, werde ich das überstehen, ne? Weil in USA, was man da so liest, ne, das kenne ich noch von früher, das sind wie so kleine Kinder da auf X, ne? Da fällt eine Aktie und da fangen die an zu gackern, wie krass Chancen das jetzt sind und aufstocken und ich gehe all in bei Oscar Health, weil die 20% gefallen ist und jetzt die größte Chance bei Tesla, weil die wieder gefallen ist und Elon Musk, hier, ich habe nochmal 10 Millionen reingepumpt, ich habe meine ganze Altersvorsorge aufgelöst, völlig absurd halt einfach, ne? Aber so sind die Abis teilweise und dann gibt es ja auch die Erfolgsgeschichte, wo sie dann recht hatten, aber ich glaube, unterm Strich liegen da viele mit solchen verrückten Aktionen eher daneben.
Deswegen, ja, man liest halt immer noch von den Erfolgsgeschichten. Ja,
das deswegen, ist natürlich absurd. Ne? Ich habe da damals ja auch, wer erinnert sich noch an GameStop, ne? Huddel, 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 komm, wir gehen nochmal rein, das letzte Geld nochmal reinkommen. Ich habe alles verkauft. GameStop, wir lassen das Ding squeezen auf 1000. Ja, davon hörst du halt auch nichts mehr.
AMC war eigentlich noch besser, wo dann die ganzen Neulinge kommen sind und dann immer ihre Heimatstadt gesagt haben und dann haben sie gesagt, ja, Frankfurt am Main hält. Ja, ich frage mich, ob die ganzen Leute ihre Stücke immer noch halten. Ja, es war.
Die Börse ist ja, halt, ne, also
damals
wenn man schon sich, wenn man sich von solchen ja. Sachen halt mitreißt, ich kenne das noch von früher in den Foren, wenn man sich davon mitreißen lässt dann und so, ne, und von wegen, man bildet eine Community, um dann Aktien hochzukaufen. Man sollte wirklich wissen, bei Geld, ne, ist jeder sich selbst am nächsten, ne, und da ist es den Leuten scheißegal, was andere denken am Ende.
Ist ja an der Börse auch völlig richtig, ja, also ja. Ich meine, was interessiert mich jetzt, also
das ist klar. Nur Manipulation, wenn ich dir jetzt erzähle, komm, GameStop, hau dein letztes Geld rein, dann mal erzähle ich das dir natürlich nur, weil ich hoffe, dass dadurch der Kurs steigt, weil ich schon so viele Aktien habe und kein Geld mehr habe und ich will irgendwann verkaufen, logischerweise. Also deswegen, das ist so eine Sache, die muss man halt auch durchschauen, darf man sich davon von irgendwelchen Reddit-Communities nicht anstecken lassen. Für mich ist es eher ein Warnzeichen, wenn dann diese ganzen verrückten Elon Musk-Lover oder keine Ahnung, viele in den USA haben sich halt einfach in Aktien verliebt und die verteidigen die aufs Blut. Wenn die dann alle losgackern, nur weil eine Aktie fällt, dann zu sagen, ey, jetzt müssen wir noch mehr, noch mehr, noch mehr und das ist die Chance. Das ist eher ja oft eine Gefahr, ne? Oder es ist ein Kontraindikator, deswegen seid da vorsichtig.
Ja, ich kann mich immer noch an den damaligen Forenbeitrag, der ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, ist jetzt schon einige Jahre her, wo einer geschrieben hat, Kredit bewilligt, all in Wirecard. Das werde ich nie vergessen, ja. Das ist ein Wirecard paar Monate war ja auch so vor dem Beispiel.
Absturz gewesen. Es gab sehr viele Red Flags, man wusste trotzdem natürlich nicht, wie, ob da jetzt was dran ist. Ich selbst hätte auch niemals gedacht, dass das jetzt alles ein kompletter Fake ist, aber dann Haus und Hof zu verzocken, ne, und dann wie irgendwie im Wahn dieses Unternehmen zu verteidigen einfach, das ist absurd einfach. Ja. Also man kann ja von irgendwas überzeugt sein, dann hält man die Aktie, wenn es gut läuft, ist gut, wenn es schief geht, geht's halt schief, ne? Aber da all in zu gehen, nachzukaufen, Irgendwann killt dich sowas an der
Börse. Und vor allem wären halt dann Tesla ja mit Parteigründungsthemen zu tun hat. Arbeitet die Konkurrenz einfach weiter. Waymo startet nun in Philadelphia, zwar noch mit einem Safety-Driver mit dabei. Da muss ich auch nochmal genauer in die Recherche reingehen, ob dieser Safety-Driver, ob das vielleicht bedeutet, dass die noch am Kartieren dann sind, weil das ist ja ein großes Thema. Wenn ihr euch dafür interessiert, übrigens schamlose kurze Eigenwerbung, guckt in mein Sonntagsvideo rein, da habe ich mal ausführlich über Full Self Driving ein Video gemacht, unter anderem eben auch zu den Kosten von diesem Kartieren von Waymo. Ich weiß nicht, ob das da noch nicht fertig ist, weil ich mal nachgewiesen ist es ja, dass Waymos FSD wirklich sehr gut funktioniert mit über 250.000 Rides in der Woche aktuell. Also ich glaube, die Technologie muss sich da nicht mehr wirklich beweisen. Könnte aber sein, dass da vielleicht noch nicht die Kartierung komplett abgeschlossen ist oder ähnliches oder es halt noch irgendwie Gesetzesding ist. Das muss ich nochmal anschauen. New York ist ebenfalls in den Startlöchern. Also daran sieht man eben, ja, die Konkurrenz. Und ich würde halt sagen, dass Waymo aktuell der mit Abstand gefährlichste Konkurrent für Tesla ist, der halt auch schon von der Ausrollung her sehr viel weiter ist. Ich glaube, das würden auch die Tesla-Jünger nicht beschreien. Da geht es ja eher darum, dass
das
die
das werden einige
andere. Nee, also von der Ding her, weil da brauchst du ja nur die Rides gegenüberstellen. Ja, okay, also da geht es jetzt eben eher darum, um die Kameratechnologie. Ja, da geht es jetzt eher drum um die Kameratechnologie dann, weil die halt nachweislich sehr, sehr, sehr viel günstiger ist als das Ganze von Waymo dann. Deswegen, das ist ja aktuell die große Frage, die sich dann da eben stellt. Genau, ja. Also ja,
was Waymo, vielleicht ganz spannend ist, ich habe mir diesen Artikel auch nochmal durchgelesen. Das sind jetzt sogar erstmal, ich glaube, die fühlen da quasi so an, die machen Roadtrips, testen das an, gucken vielleicht auch, wie oft dann die Technik von Waymo noch Probleme hat. Und aktuell ist es wohl so, dass diese Roadtrips, unter anderem nach Philadelphia, nach New York, später im Jahr soll es auch noch nach Houston und nach Orlando gehen. Da guckt man anscheinend, sammelt Erfahrungen und dann kann es sein, dass man dort auch dann im Laufe der nächsten Quartale kommerziell startet. Ne, so war es jetzt in anderen Städten teilweise auch, muss aber nicht sein. Ne? Aber es geht, glaube ich, trotzdem in die richtige Richtung, dass man jetzt sieht, dass Waymo doch immer auf immer mehr Städte versucht zu expandieren. Und sie hatten ja auch gesagt, wir hatten es ja mal besprochen, ich glaube, sie wollen jetzt nächstes Jahr auch die Zahl der Autos verdoppeln oder so, in die Richtung ging das, glaube ich. Ne? Und man sieht ja auch die Marktanteile in San Francisco, wo sie schon länger aktiv sind. Das ist schon echt krass, ne, in welche Richtung das läuft.
Ja, das könnte jetzt auch dieses Jahr auf die 10 Millionen Rides hingehen und dann auf 20 Millionen. Und es gibt ja Schätzungen, dass sie noch vor 2030 auch die 100 Millionen erreichen können.
Ich glaube nämlich auch, das wird so ein Ding sein. Das geht erst so langsam hoch und dann, das wird sich jetzt immer stärker beschleunigen, weil wenn die Technik besser wird und sie dann auch die Produktion der Autos hochfahren, was sie ja auch machen wollen, und dann immer schneller in neue Städte reingehen. Ich meine, der Markt ist ja so unfassbar groß einfach. Wenn sie die Autos hätten, könnten sie ja jetzt das massiv beschleunigen einfach. Guck mal, wie viele riesige Städte es in den USA allein gibt. Also kann mir schon vorstellen, dass das jetzt wirklich in den nächsten Jahren sich nochmal richtig stark beschleunigt einfach.
Ja, vor allem, weil halt Alphabet nicht darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Das ist halt so dieser ganz große Vorteil, den sie mitbringen. Ja, das interessiert aktuell niemand, wie viel Geld Waymo verbrennt dann, solange die da weiter ihre Dienstleistung ausrollen können. Und wie gesagt, wir haben es ja in der letzten, ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Folge darüber berichtet, San Francisco innerhalb von nicht mal 2 Jahren 27% Marktanteil im Ridesharing-Markt. Man hat Lyft überholt in 20 Monaten. Das ist also eine brutale Entwicklung und das wird weiter voranschreiten, da bin ich mir sicher, genau. Ja. Dann würde ich sagen, nee, eine kurze Nachricht hatten wir noch. Threads hat mittlerweile X abgelöst. Da kann der Michael noch was dazu sagen. Weiterhin gut, also man muss wirklich sagen, es ist so aktuell das Jahr von Meta, würde ich jetzt mal so sagen. Also es läuft operativ sehr gut. Jetzt hat man ja seine neuen Dienste ausgerollt. Jetzt wird WhatsApp weiter monetarisiert. Threads scheint auch immer besser zu laufen. Erzähl mal, flüchten die Leute jetzt von X zu Threads dann oder was ist da los?
Ja, also kann man zumindest so sehen, dass X ein bisschen an Boden verliert. Sie sind um 15,2% year over year geschrumpft auf 132 Millionen aktive Nutzer und Threads hat 127% Anstieg gehabt auf 115 Millionen. Also sie sind noch nicht ganz bei X, aber jetzt nah dran und sowas wie Blue Sky, die hatten ja auch mal so einen kurzen Hype. hört man aber auch gar nichts mehr von. Ne? Also nutzt, weiß ich gar nicht, wer das überhaupt noch nutzt. Gibt so, glaube ich, so ein paar, die von X weg sind, aber versinkt auch schon wieder ein bisschen so in der Versenkung, habe ich so das Gefühl. Aber es geht jetzt in die Richtung, dass Threads wahrscheinlich X in den nächsten Quartalen überholt, wenn es da nicht irgendwie eine ganz, ganz krasse Trendwende gibt. Ich selbst muss sagen, nutzt du Threads? Ich nutze das aber auch ehrlich gesagt nicht. Ich gucke da immer mal ganz kurz rein. Also meine Instagram-Beiträge werden dann auch teilweise dort gepostet, aber wirklich viel los ist dort irgendwie nicht. Ne? Die meisten, die dort aktiv sind, die haben dann einfach hier diese Verknüpfung mit Instagram gemacht, dass da automatisch auch auf Threads gepostet wird. Aber ich verfolge es nicht so richtig, aber den ganz großen Mehrwert sehe ich.
Ich glaube halt tatsächlich, dass da mehr so stille Leser mit dabei sind. Ich glaube, dass vor allem Instagram und so oder auch YouTube eine deutlich aktivere Community halt hat, was so die Kommunikation angeht. Das ist ja wie bei Twitter oder X dann eben auch. Ich glaube, das nutzen viele, um mal so kurz durchzuswipen und mal so ein paar Nachrichten zu bekommen oder sogar irgendwelche Nachrichten per Message auf dein Handy-Desktop zu bekommen. Aber dass jetzt da so die Communities extrem aktiv sind, glaube ich jetzt persönlich, außer halt diejenigen, die halt selber dann so diese Threads dann sozusagen erstellen. Aber es wird sich zeigen, ob das Ganze eben auch noch monetär sich gut auszahlen wird. Genau, jetzt kommen wir aber zu Aktien für die Ewigkeit, die wir aktuell recht attraktiv, günstig finden. Davor noch eine kurze Werbeunterbrechung. Denkt dran, aktuell läuft weiterhin unser Mega-Gewinnspiel. Ihr könnt 23 Aktienanteile von 8 Unternehmen wie CrowdStrike, Cloudflare, Vertiv, Robinhood und Uber gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, bei unserem Kooperationspartner Smartbroker ein Depot abschließen. Da gibt es dann auch noch eine gratis Telekom-Aktie aufs Haus obendrauf. Die bekommt ihr ohne irgendwelche Dinge, die ihr dafür erfüllen müsst. Am Gewinnspiel könnt ihr teilnehmen. Wenn ihr 5 Trades vollführt, findet ihr alles in der Videobeschreibung oder in den Shownotes drin. Schaut es euch gerne mal an. Beim Smart Broker könnt ihr kostengünstig über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen handeln, 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühr, echte Kryptowährungen, Fonds, Anleihen, ETFs, alles, was das Herz begehrt. Also wirklich ein sehr umfangreicher Broker. Schaut es euch gerne mal an mit unserem Link und wirklich nur mit dem bekommt ihr dann eben die Gratis-Aktie und dürft an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und es hilft natürlich auch die Arbeit damit auf unserem Podcast hier zu finanzieren. Deswegen vielen Dank dafür und Werbung Ende. Genau. Ich habe ja vorher schon so ein bisschen angeteasert, der Konsumsektor, auch Gesundheitssektor hat aktuell so einige Probleme, aber das bringt natürlich auch immer einige interessante Chancen. Ich weiß noch so, ich habe in den letzten 1-2 Jahren auch bei mir auf dem Kanal öfters mal Kroger als Thema dabei gehabt, so der größte Lebensmittel-Retailer in den USA, der mal so ein bisschen eine schwierige Zeit durchgemacht hatte, aber aus Dividendensicht immer recht spannend war. Und jetzt gibt's aber noch ein anderes Unternehmen, wo ich jetzt aktuell sage, weil Kroger hat sich schon wieder sehr gut erholt, die auch aus einem ähnlichen Sektor kommen, aber weniger Retail, sondern mehr auf der Produzentenseite, und das ist General Mills. Das ist für mich langfristig gesehen ein Unternehmen, wo ich definitiv der Meinung bin, die werden ihren Weg gehen. Die haben viele bekannte Marken, vor allem so aus dem Frühstückssektor mit dabei, also viele solche Frühstückszerealien. Die Leute sagen, das ungesunde Zeug hat, was man sich so ein Frühstück reinschaufelt, aber in Amerika.
Irgendwie so eine gesunde Dings haben sie auch irgendwie, ne?
Haben sie auch. Also die haben einiges im Portfolio und vor allem, das hast du mir schon den Twist dann wieder weggenommen, warum das Ganze auch längerfristig eine recht interessante Story sein kann. Also wieder mal danke für gar nichts an der Stelle an dich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Problem. Sie haben nämlich aktuell massive Probleme und das ist auch ein Grund, warum ja Costco so gut gelaufen ist. Sie verlieren nämlich Marktanteile in diesem Frühstückssektor an Hausmarken von anderen Unternehmen. Und da ist wohl kein Retailer so gut wie Costco, die also wirklich starke Eigenmarken dann haben. Und das ist aktuell ein großes Problem, weil es auch immer mehr so Trends so zum Avocado-Brot gibt und Overnight Oats und so. Und den Trend hat jetzt General Mills für sich erkannt und möchte vor allem in diesen Sektor massiv investieren. Und sie bringen auch einige Produkte auf den Markt oder haben sie auch schon gelauncht, mit dem Thema Proteine dann eben, also auch dann eben für so ein bisschen Fitness-affinere. Natürlich gerade bei solchen Produkten muss man schon immer sehr genau hinschauen, weil mittlerweile ist das echt ein richtiger Trend geworden. Mein Lieblingsbeispiel ist Mini Babybel. Da gibt es ja drei verschiedene. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich nur den roten kennen. Und dann gab es ja ganz lange den hellblauen, den türkisen, der dann eben weniger Fett dann hat. Dafür aber auch, ich glaube, 5 Gramm pro Babybel. Und jetzt haben sie einen Protein-Babybel rausgebracht, der aber, ich glaube, genau die exakt gleichen Nährwerte wie der hellblaue dann hat. Aber es steht halt Protein da drauf.
Ja, das ist natürlich mit diesen ganzen, es gibt ja mittlerweile alles mit Protein. Ich bin da auch so, dieser Ermann-Joghurt, ne, dieser Pudding, der kam, ich glaube, das war so das erste. Da gibt es den Pudding von Ermann und auch so, hier, wie heißt das, also Mousse au Chocolat. Schmeckt so ziemlich geil, ne? Und die Nährwerte, wenn man sich so anschaut, sind da sogar gar nicht schlecht, ne? Also recht viel Protein, Zuckergehalt ist sehr, sehr niedrig, aber keine Ahnung, was die noch alles so reinmischen. Ich glaube, in großen Mengen sollte man sowas auch nicht zu sich nehmen, aber vielleicht ist es besser, wenn man sich abends ganz normal eine Süßigkeit reindrückt, aber das ist schon echt krass, ne?
Das ist es definitiv, weil sie ja auch meistens sehr viel weniger Zucker haben. Wie gesagt, man muss wirklich halt auf die Nährwerte dann schauen. Das ist wichtig dabei. Aber um dann nochmal den Bogen zu General Mills zu machen, das haben sie jetzt eben erkannt dann. Sie mussten nämlich auch massiv die Preise bei ihren gut laufenden Produkten, also oder besser gesagt bei ihren bekannten Produkten, wenn sie so gut laufen würden, müssten sie ja nicht die Preise reduzieren. Das hat dann eben jetzt halt auch für Margendruck gesorgt und das ist jetzt eben auch zuletzt hier wieder einfach ergebnistechnisch eher einen Rückgang zu verzeichnen hatte. Also man hat hier für das Jahr, also fürs Fiskaljahr 2026 beispielsweise oder eben fürs laufende Geschäftsjahr, also Gewinnrückgänge prognostizieren müssen und das hat dem Unternehmen zugesetzt. Wenn man jetzt aber mal so schaut, die sind jetzt mit einem Forward KGV 14 bewertet, die haben eine Free Cashflow Yield von über 8% und sie sind auch aus Dividendensicht eigentlich ein ganz spannendes Unternehmen. 36 Jahre in Folge, Dividende nicht gesenkt und 4,7% Dividendenrendite. Natürlich, es bleibt jetzt auch weiterhin eine schwierige Zeit für General Mills. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn man da jetzt zum Beispiel einsteigen würde, dass die sofort irgendwie 20-30% Potenzial nach oben hat. Aber mit einem langfristigen Blick finde ich eine General Mills zum aktuellen Zeitpunkt ein Unternehmen, dem ich auf jeden Fall einen Turnaround zutraue und auch potenziell gesehen wirklich viele starke Marken im Portfolio hat und daher auch langfristig gesehen, wie ich finde, gute Aussichten hat, genau.
Ja, also die Schätzungen, dieses Jahr soll das Ergebnis pro Aktie nur noch bei $3,65 liegen. Danach, die nächsten Jahre, so zumindest die Schätzungen, soll es schon wieder nach oben gehen, Richtung über $4 im Jahr 2027. Ja, du hast gesagt, ne, Dividende soll auch weiter steigen. Umsätze sollen jetzt dann auch ab nächstes Jahr wieder steigen, wenn das so kommen sollte. Dann wird die Aktie sogar im Vorfeld, denke ich, schon wieder anziehen. Aktuell ist das echt krass. Also auf Jahressicht -25% für so ein doch recht stabiles Geschäftsmodell liegt natürlich auch daran, dass jetzt hier, ich habe jetzt den Euro-Kurs, dass da auch nochmal der starke Euro-Gegenwind für sorgt. Aber wir hatten es ja schon mal gesagt, ne? Also wer jetzt das sogar sich zunutze machen kann und Geld hat oder investieren möchte in US-Aktien, dann gibt es ja sogar nochmal zum einen, weil die Aktien eh schon schlecht gelaufen sind, zum anderen noch wegen Währungseffekten nochmal günstigere Einstiegschancen. Ich selbst habe sogar mal vor einiger Zeit eine kleine, wirklich eine ganz kleine Position General Mills mal gekauft. Ist für mich auch jetzt so ein Kandidat, wo ich mal nachkaufen würde. Ich möchte nämlich mal wieder so ein paar Unternehmen kaufen, die jetzt eine schöne höhere Dividende haben, wo die Aktien aber deutlich zurückgekommen sind. Und da ist es ja eigentlich so einer der spannendsten Unternehmen, denn ich glaube nicht, dass dass sie jetzt in ganz große Schwierigkeiten geraten, glaube ich eher nicht. Dass da jetzt der ganz riesige Turnaround kommt mit diesem neuen riesigen Wachstum, das ist wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich, ne? Aber du hast gesagt, die Bewertung ist mittlerweile doch recht niedrig, muss man einfach sagen, ja.
Genau. Welchen Titel hast du mitgebracht?
Genau, ich hatte nochmal Waste Management mitgebracht. Die Aktie hatten wir auch als kleine Info bei uns bei ins Goldesel Langfristdepot jetzt gekauft. Im Juni, da sieht's nicht ganz so schlimm aus, was den Kurs angeht, aber die ist jetzt seit Jahresanfang auch leicht gefallen. Auf Sicht von einem Jahr ist sie in Euro auch gefallen. Sie war sogar schon mal im Hoch hier bei 225 Euro, steht jetzt so im Bereich 190 Euro, also auch schon ein recht deutlicher Rücksetzer. Und da das Thema Recycling und Müll, das ist, ja, wer schon mal in den USA war, der weiß, dass die Müllerzeugung in den USA einfach unfassbar groß ist, ne? Und die wachsen ja seit vielen Jahren, mit Ausnahme jetzt mal mit Corona, wachsen die jedes Jahr einfach sehr, sehr stetig. Und es wird auch in den nächsten Jahren, denke ich, so weitergehen. Die Aktie ist jetzt nicht ganz so günstig, aber das liegt natürlich auch daran, dass es dem Unternehmen deutlich besser geht, dass die Aussichten deutlich besser sind. Sie haben aber ein KGV, ist jetzt von knapp unter 30, finde ich langfristig auch sehr spannend. Dividendenrendite liegt so bei, ich glaube, 1,4% oder so in die Richtung. Die ist aber auch deutlich am Steigen. Deswegen, das wäre so ein Kandidat, wer da noch nicht mit dabei ist, könnte man sich jetzt auch zumindest mal anschauen. Vielleicht gibt es auch noch mal einen etwas größeren Rücksetzer. Die letzten Zahlen waren eigentlich recht gut. EBITDA ist um über 12% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Da sieht man halt, die wachsen jedes Jahr so ein bisschen. Die Dividende steigt auch jedes Jahr, ich glaube so um die 10%. Also da hat man in einigen Jahren doch schon deutlich höhere Dividende dann als 1,4%. Oder was hältst du von der Aktie?
Ja, also die Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich die Aktie sehr stark finde. Also man muss auch noch dazu sagen, nur für die Leute, die sich da nicht auskennen, das Goldesel-Langfristdepot, das ist nicht Michaels Langfristdepot, sondern in seinem Goldesel-Premium-Dienst. Das ist ein Depot, wo wir da führen, wo langfristig vor allem so auf Dividendenwachstum und auch Aktienrückkäufe setzen soll. Ja, Waste Management ist der größte private Entsorger in den USA, tolle Wachstumsraten, sehr beständige Wachstumsraten vor allem, da kannst du dir die Uhr danach stellen, dass die immer mit 8% pro Jahr ungefähr am Wachsen sind, also wirklich sehr stark, wie ich finde, und die hatten zuletzt so ein bisschen so eine kleinere Schwächephase und gerade wenn man sich da auch langfristig mal die Aktie anschaut, also da gab es nie wirklich nennenswerte Rücksetzer, es gibt mal als längere Seitwärtsphasen, aber haben wir eben gesagt, ja, könnte jetzt aktuell ein ganz interessantes Ding sein, weil die auch bewertungstechnisch nie wahrscheinlich so deutlich günstiger gehandelt wird, als man sonst von ihr gewohnt ist. Deswegen Waste Management da auch ein Thema gewesen. Und eine Aktie, die ich auch bei mir auf dem Kanal schon behandelt habe, die bei mir im Depot ist, die ich jetzt aktuell, also da muss ich wirklich sagen, die finde ich jetzt auf dem Niveau wirklich günstig. Das ist eine Thermo Fisher. Das ist für mich eines der besten Gesundheitsunternehmen der Welt, die so im Bereich ja Laborzulieferer sind, auch Life Sciences und so. Und die haben jetzt eine Free Cash Flow Yield von über 4%. Die haben einen Forward-KGV von 18. Und das für einen der wichtigsten Laborzulieferer der Welt, das finde ich wirklich attraktiv. Die sind jetzt auch historisch gesehen, also wirklich sozusagen auf dem absoluten Tiefpunkt. Also das letzte Mal, dass sie ein Forward-KGV auf dem Niveau hatten, da muss man ganz lange zurückgehen. Das ist 2018 gewesen. Und da muss man einfach dazu sagen, die Geschäfte, die laufen nicht so schlecht, wie es jetzt der Kurs widerspiegelt. Die hatten in Corona so einen Riesenhype, dann haben sie ganz lange so eine Seitwärtsphase gehabt und jetzt haben sie so gar diesen Corona-Hype quasi zuletzt komplett wieder abverkauft gewesen. Man hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass sich der Sektor schneller erholt, aber in den nächsten Jahren soll es ja durchschnittlich 8% pro Jahr an Wachstum geben. Ich sehe da wirklich eine sehr gute Möglichkeit, sich mal mit dem Unternehmen so ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich habe sie schon einige Jahre im Depot und bin auch langfristig von dem Unternehmen extrem überzeugt. Also ein wirklich starkes Unternehmen meiner Meinung nach. Ja, also ich glaube, da ist dann alles dazu gesagt zu der Aktie.
Das ist ja bei allen Unternehmen in dem Sektor, aus dem Sektor so ein bisschen ähnlich. Sartorius haben ja dieselben Probleme, die haben sich aber alle so ein bisschen jetzt zumindest gefangen, habe ich so das Gefühl. Sartorius hat ja auch zuletzt, glaube ich, gesagt, dass einige Sparten jetzt wieder besser laufen, das Licht am Ende des Tunnels. Auf jeden Fall auch, ne? Finde ich auch sehr spannend. Sie kaufen auch übrigens Aktien zurück, genauso wie Waste Management. Da ist auch die Aktienanzahl in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Bei Thermo Fisher, die hatten mal vor 10 Jahren noch über 400 Millionen Aktien ausstehen. Jetzt sind es nur noch so um die 380 Millionen. Geht zwar langsam zurück, aber auch sowas birgt natürlich ordentlich Rückenwind, ne? Wenn dann immer der Gewinn auf immer weniger Aktien verteilt wird und gleichzeitig eine Dividende ausgeschüttet wird, die steigt. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Sehr, sehr spannend, ne? Deswegen finde ich so insgesamt auch mit am besten, wenn du eine sehr solide Dividendenrendite hast, das Unternehmen moderat wächst, muss gar nicht so stark wachsen, gleichzeitig noch genügend Geld übrig ist für Aktienrückkäufe. Dadurch hast du dann sehr, sehr starke Effekte auf das Ergebnis pro Aktie. Und dann natürlich, dadurch können natürlich auch die Dividende wieder stärker gesteigert werden, weil eben die Dividende nicht mehr an so viele Aktien ausgezahlt werden muss. Also das ist so ein bisschen hier ja, wie die eierlegende Wollmilchsau bei einzelnen Aktien. Das ist ja zum Beispiel, deswegen finde ich die auch so spannend bei der Munich Re so toll. Die haben diese Kombination aus schön steigenden Aktien, aber auch aus starken Aktienrückkäufen. Immer wieder gibt es neue Aktienrückkaufprogramme. Dadurch sinkt die Zahl der Aktien seit Jahren immer weiter ab. Ich gucke gerade nochmal, wo die jetzt war. Und deswegen ist das für mich auch so eine Aktie für die Ewigkeit, die ich seit 2010 jetzt halte. Und ich denke nicht dran zu verkaufen. Ich möchte sogar eher mal nachkaufen. Aber da ist die Bewertung jetzt aktuell historisch zumindest nicht ganz so günstig, muss man einfach sagen. Aber die Geschäfte liefen halt auch hier sehr gut. Es gab auch zuletzt einige Meldungen, dass wohl diese Zeiten des Hypes oder wo es halt sehr starke Erneuerungsrunden gab, dass das so ein bisschen erstmal abebbt. Aber ich glaube trotzdem, allein durch die Tatsache, dass man halt so eine starke Dividende immer ausschüttet und auch Aktien zurückkauft, dass das trotzdem langfristig weiter spannend ist. Also 2015 gab es 165,8 Millionen Aktien. Und jetzt sind wir nur noch bei 132 Millionen. Also das ist schon ziemlich krass. Und das Ergebnis pro Aktie ist dementsprechend auch deutlich angezogen in den letzten Jahren. Und auch die Dividende, die hat ja, ich glaube, jetzt dieses Jahr nochmal einen Riesensprung gemacht. Da haben alle Versicherungen oder Rückversicherungen, ich glaube, die Munich Re hat da angefangen und dann hat auch die Allianz und so weiter nachgezogen, nochmal einen Riesensprung gemacht bei der Dividende. Und die wollen sie jetzt auch halten. Also das ist weiterhin für mich sehr spannend. Ob man da jetzt einsteigen muss, ist die Frage. Man kann vielleicht einen Sparplan starten oder mal abwarten. Vielleicht gibt es auch demnächst nochmal einen Rücksetzer einfach. Ne? Aber ich finde so die Munich Re, auch vom Geschäftsmodell her, das wird auch, glaube ich, jetzt nicht so einfach disruptiert werden. Das ist so ein alteingesessenes Unternehmen. Die haben riesige Modelle und so weiter. Also das ist sehr schwer angreifbar, meiner Meinung nach. Ne? Und die Risiken nehmen ja auf der Welt eher zu. Naturkatastrophen, Cyberkriminalitäten, das will halt alles versichert werden. Deswegen ja, sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach.
Aber mein letzter Titel, den ich dabei habe, der lässt sogar die Munich Re bei den Aktienrückkäufen sehr alt aussehen, obwohl das Unternehmen ja eh schon älter ist. Aber wenn man sich mit der Baumarktkette Lowe's mal beschäftigt, die haben in den letzten 20 Jahren es geschafft, ihre Aktienanzahl zu dritteln. Die waren mal bei über 1,6 Milliarden Shares outstanding im Jahr 2006. Krass, und jetzt aktuell sind sie noch bei 560 Millionen ungefähr, also gerade mal gedrittelt und auch in den letzten Jahren. Also das rührt nicht jetzt alles von der Zeit. In den letzten 5 Jahren ist die Anzahl der ausstehenden Aktien im Schnitt um 6,1% rückläufig gewesen. Also eine wirklich absurde Entwicklung. Und ich finde auch Lowe's aktuell gar nicht mal so uninteressant, auch von der Bewertung her wirklich vernünftig. Wir haben hier ein Forward KGV 18, Cashflow Yield über 5%, EV-EBIT von unter 15 und die Baumarktketten, die fangen jetzt so langsam dann auch mal wieder an, Wachstum zu generieren. Man rechnet jetzt damit, dass sie jetzt auf dem Niveau in den nächsten Jahren Gewinnwachstum von ungefähr 6% haben werden. Die finde ich mit so einem soliden Geschäftsmodell, vor allem Lowe's, auch ein Dividendenkönig, so als abschließendes Statement. Also wirkliches Unternehmen, das mir persönlich sehr gut gefällt. Ich finde sie aktuell auch, obwohl mir Home Depot vom Geschäftsmodell ein kleines bisschen besser gefällt, auf dem Niveau finde ich tatsächlich Lowe's deutlich interessanter. 2,1% Dividendenrendite, 63 Erhöhungen in Folge, also wirklich eine wahnsinnige Historie. Und finde ich aktuell auch eine Aktie, wo ich sage, da könnte sich mal ein Blick vor allem so für langfristige Dividendenwachstumsanleger lohnen, vor allem, weil sie auch immer sehr starke Aktien Rückkaufprogramme haben. Genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Es geht in großen Schritten Richtung Berichtssaison. Nächste Woche geht's los. Da sind dann Konsorten wie Netflix und Co. mit am Start. Diese Woche ist es nochmal ruhig, aber ab nächster, da brennt die Hütte dann, wie man so schön sagt. Wir werden es für euch auf jeden Fall wieder mit covern, die interessantesten Unternehmen. Und natürlich würden wir uns auch bei dieser Folge über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und denkt dran, wenn ihr eine gratis Telekom-Aktie wollt oder beim Gewinn Spiel mitmachen wollt, checkt unseren Affiliate-Link vom Smart Broker aus und dann wünschen wir euch einen guten Start noch weiterhin in die Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Wow.